Hallo Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute zu einer kürzeren Sendung und das Thema ist hier Kulturkampf in England. Und es geht letztens um diese neuesten Entwicklungen rund um Harry und Meghan. Und wer jetzt meint so, das ist jetzt ja doch nur irgendwelcher Familiengossip von den Royals, irgendwas, was für die Yellow Press ist, für die Bunte oder sowas, sage ich jetzt schon, nee, dahinter steckt mehr. Weil wenn es nur um Shame and Scandal geht von irgendwelchen Royals, dann würden wir das hier nicht thematisieren. Aber dahinter tut sich eigentlich ein ganz anderer Konflikt auf, der sehr interessant ist. Und vereinfacht gesagt sind dort die Fronten auf der einen Seite das traditionelle Königshaus, altes England, vielleicht könnte man sogar noch weitergehen, die herkömmlichen abendländischen Werte, das alte England. Und auf der anderen Seite ist es eine Medienlandschaft, eine Influencerlandschaft, die man vielleicht unter dem Schlagwort Vogue-Kultur zusammenfassen könnte. Und diese beiden Pole treffen da jetzt aufeinander. Und das kommt von dieser Vogue-Seite her, harte Attacken so auf das Königshaus. Und das ist eigentlich ein ziemlich interessanter Kontext, in dem sich diese Shame-and-Scandal-Geschichten dort ausbreiten. Und dieser Kontext ist eben Kulturkampf. Und das finde ich richtig spannend. Ich will mal kurz zusammenfassen, weil viele von euch das auch nicht genau verfolgen, was da in dieser Familie los ist, das interessiert da einen normalerweise gar nicht. Aber jetzt in diesem Zusammenhang eine kleine Zusammenfassung. Es geht um Harry und Meghan. Harry ist der Sohn von Prinz Charles und Diana, der jüngere Sohn, also auch in der Thronfolge eins dahinter. Schon immer so ein bisschen der zweite Sohn, ein bisschen vielleicht möglicherweise unzufrieden. Hey, das eine oder andere, was ich euch jetzt erzähle, ist auch... Also ich erzähle euch die Fakten, aber dann erzähle ich auch ein bisschen so meine Interpretation davon. Das muss man vielleicht auch trennen. Aber es geht eben um diesen Harry, der vor ein paar Jahren eine Amerikanerin geheiratet hat, eine Schauspielerin, Meghan Markle. Und die beiden, das habt ihr ja mitbekommen, haben sich so vor ein paar Monaten, letztes Jahr irgendwann, losgelöst von den Royals, offiziell ihren Abschied verkündet. Das hat man dann auch irgendwie geklärt, dass die jetzt nicht mehr offiziell heißt in diesem Sinne, dem Protokoll folgend Royals darstellen, sondern dass sie sozusagen einen Schritt zurückgehen ins Zivilleben, sich da auch zurückziehen. Dementsprechend aber auch einiges an Privilegien natürlich verlieren und sind dann ins Ausland gegangen, Kanada und jetzt Kalifornien, Großraum Los Angeles. Und was jetzt da aktuell für so große Aufregung und große Wellen gesorgt hat und diese ganze Geschichte so ankickt, das ist, dass Harry und Meghan ein langes Interview gegeben haben bei Oprah Winfrey. Oprah Winfrey ist wiederum so ein Medien-Fernseh-Superstar in den USA, extrem hohe Einschaltquoten, wenn Oprah Winfrey ihre Talkshows hat. Das ist so mit der Stern am amerikanischen Medienhimmel. Und es wurde auch schon vorher natürlich großartig angekündigt, hey, da kommen Enthüllungen. Und als solche gingen sie auch dann durch die Presse. Das ganze Interview wurde natürlich gestückelt, ausgestrahlt, so häppchenweise. Und der große Hype ist halt, hey, diese Enthüllungen gerade von Meghan über diese unsägliche Royal Family. Und die Hauptvorwürfe, die von Meghan und auch eben ihrem Mann Harry kommen, sind, dass Meghan immer eine Außenseiterin war in dieser Royal Family. Und dass sie bei der Royal Family nie wirklich akzeptiert wurde. Dass sie von der Royal Family keine Unterstützung bekommen hat in der Auseinandersetzung mit der Yellow Press in England. Die halt eben Paparazzi haben und ihr wisst, wie das dort läuft. Und die auch tatsächlich, die englische Yellow Press, hat auch eine ganz andere Aggressivität, als wir das in Deutschland kennen. Also die Medien dort sind einfach härter, wenn es darum geht, auch Promis irgendwie bloßzustellen und auch einen Kakao zu ziehen. Und das ist einer der Vorwürfe von Meghan, dass sie sozusagen dort keinerlei Schutz bekommen hat von der königlichen Familie. Dann gehen die Vorwürfe sogar so weit, dass der Familie Rassismus unterstellt wird. Da geht es letzten Endes um eine Aussage, die irgendwann gefallen ist. Da muss ich immer ausholen. Rassismus, das hat mich am Anfang total gewundert. Hä, wieso soll denn Megan jetzt auf einmal ein Rassismusopfer sein und so? Was ich gar nicht wusste, ist, dass die tatsächlich eine schwarze Mutter hat, also eine afroamerikanische Mutter. Das wusste ich gar nicht. Das ist das Ding. Heutzutage, weißt du, heutzutage musst du ja jedes Mal, wenn du dort Leute anschaust, musst du dir erstmal Gedanken machen. Hä, haben die vielleicht einen rassischen Hintergrund? Sind die vielleicht eine People of Color, wie man das heute so politisch korrekt ausdrückt? Und wenn ja, dann muss man da jemanden anders behandeln. Ganz ehrlich, ich hätte das nicht gesehen. Ich hätte das nicht gesehen. Das ist halt eine Frau, die hat einen relativ dunklen Teint. Aber ich meine, ist einfach eine Amerikanerin, könnte auch eine Südeuropäerin sein oder aus Südamerika. Ich habe da jetzt jedenfalls nicht gesehen, dass da ein schwarzer Elternteil ist. Aber allein das ist schon so nervig an diesem Thema. Auf einmal musst du diese Trennung machen. Ich würde die erstmal so als Frau erzählen. Auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen. Aber so ist es jetzt heute. Das ist eben dieses Trennende an dieser ganzen Debatte. Oh, hier, das ist aber eine POC. Also müssen wir da anders umgehen. Und der Vorwurf, den Meghan und Harry der königlichen Familie machen, ist, als Meghan das erste Mal schwanger war, dann hat wohl irgendjemand in der Familie, und man weiß gar nicht, ob das jetzt auf eine harmlose Art und Weise war oder auf eine zynische oder vielleicht auch geschmacklose Art und Weise, aber in der Familie wurde halt diskutiert, als Meghan schwanger war, über das Kind, was dort kommt. Ja, es ist ja dann auch alles ja Thronfolgen und so weiter. Und irgendjemand aus der Familie, aber man sagt auch nicht wer, soll wohl so den Satz gesagt haben oder sowas in der Art gesagt haben, ja, welche Hautfarbe wohl das Kind hat, also wie dunkel der Teint von dem Kind ist. Und das ist der Vorwurf, den Meghan und Harry der Familie machen, das wäre rassistisch und Meghan fühlt sich da tief verletzt und so weiter. Und man würde sie eben dieser Presse zum Fraß vorwerfen. Jetzt zu diesem Statement möchte ich nur sagen, das scheint mir eine ganz banale Sache zu sein. Also wann auch immer Kinder geboren werden, spricht die Familie vor über das Kind. Ach, was mag es wohl für Augen haben, Farben? Kommt es mehr nach der Mutter oder nach dem Vater? Das sind eigentlich ganz banale Dinge. Und ich schätze auch bei ethnisch gemischten Ehen ist das natürlich einfach ein ganz pragmatisches Thema. Das ist per se erstmal nicht böse und nicht rassistisch. Das ist einfach so, also das ist Lebensrealität. Finde ich erstmal per se nicht weiter schlimm. Wobei ich auch nicht weiß und niemand weiß, wie es genau abgelaufen ist. Es ist nicht so, dass ich hier jetzt in dieser Sendung die Royal Family irgendwie in Schutz nehmen möchte. Ich kritisiere die Royal Family, nicht nur die englische, sondern überhaupt diese ganzen Aristokratien, Monarchien, kritisiere ich in vielen Sendungen. Also ich bin definitiv nicht hier, um jetzt die Royal Family zu verteidigen. So, ich traue denen ganz viele Dinge zu. Aber das ist jetzt so mit das Größte, was dann auch eben Amerika und jetzt auch in England dann so viele Leute schockiert. Und boah, Rassismus. Wenn dieses Wort fällt, dann ist so, das ist wie so eine Keule, wie eine argumentative Keule. Und man fragt da gar nicht nach, um was geht es eigentlich wirklich. Und wenn das jetzt so der Kern ist, dass einer von denen, es sind auch vielleicht ältere Herren, man weiß nicht genau, wer war es, der Charles oder was noch eine Generation oder wer auch immer, hat da vielleicht was gesagt, was Meghan irgendwie nicht so witzig fand. Aber im Grunde ist es aus meiner Sicht, wenn das Thema ist, ist es eigentlich eine Kleinigkeit. Aber das wird eben super groß aufgeblasen. Ja. Jetzt noch ein Wort zu dieser Presse in England, zu den Medien. Ja, ey, die sind fies, die sind gnadenlos, das wissen wir. Man erinnert sich, die Eltern vielleicht von euch, wie es Prinzessin Diana damals gegangen ist, Diana Spencer. Die hat sich auch einsam gefühlt in diesem Königshof. Und auch dort, die wurde ständig bedrängt von, man nennt es dann Paparazzi, also diese aufdringlichen Pressereporter, die dir keine Privatsphäre lassen, die jede Chance nutzen, irgendwie ein Bild von dir zu bekommen. Ja, ist nervig. War übrigens in den 60er Jahren auch schon nicht anders. Damals war es so, dass die ganzen Musikstars, die so in England groß geworden sind, auf einmal in den 60ern, die hatten alle keinen Bock mehr auf England. Und ganz viele von denen haben Ende der 60er, Anfang der 70er UK verlassen, weil sie einfach keine Lust mehr darauf hatten. Natürlich auch aus steuerlichen Gründen, die damals völlig verrückt waren. Aber auch eben, um diese ja, fast schon bösartig zu nennen, kann man durchaus sagen, dieser Presse zu entrinnen. Beispiele sind dort Eric Clapton, die Rolling Stones oder eben auch John Lennon. Ich habe ja mal so nur einen kleines Songzitat da von John Lennon, damals noch mit den Beatles, die Ballad of John and Yoko. Und da singt er genau das. Ja. Da singt er so eine Strophe, sage ich euch nur hier. Ich könnte sie auch singen, aber ich lese sie euch lieber vorher. Made a lightning trip to Vienna, eating chocolate cake in a bag. Newspapers said she's gone to his head. They just look like two gurus in drag. Es ist, er macht ganze Songs darüber, wie er und Yoko damals auch schon verfolgt wurden von dieser Presse. Und ständig streuen die Gerüchte und deuten Dinge anders. Egal, was du machst letzten Endes. Also ob du, wie auch immer, was auch immer du machst, die Presse framet das in ihre Dinge. Also damit möchte ich nur sagen, das ist in England nichts Neues. Man kennt dieses Thema. Aber jetzt wird es halt so hochgekocht und es sind halt diese typisch neuen Argumente, die kommen, ne? Rassismus gegen die Megan. Und das geht so weit, dass es dort in England jetzt in den letzten Wochen wirklich zu einem Kulturkampf kommt, auch innerhalb der Medien. Es gibt in England tatsächlich so ein paar konservative Medien. Ich kann das gar nicht vergleichen mit Deutschland, weil in Deutschland sehe ich sowas nicht. Aber da gibt's, in Amerika gibt es sowas vielleicht auch noch, so konservative Medien, wo du genau weißt, okay, in der Zeitung oder in dem Fernsehsender ist eher konservativ, Old Britain, pro-Royal vielleicht. Ja. Und dann gibt es eben diese modernen, aufgehypten Vogue-Journalisten. Und das geht so weit, dass bei diese konservativen Medien auch so hart attackiert werden, da verlieren Leute ihren Job. Das beste Beispiel ist ein Mann, der heißt Piers Morgan. Den kennen wir wahrscheinlich nicht. Aber in England ist er eine riesengroße Figur. Ein ganz bekannter Medienmann, der bei einem Fernsehsender arbeitet, der heißt ITV und schon seit Jahren dort eine super Morningshow hat und jeden Tag irgendwie live ist. Also so ein bekanntes Fernsehgesicht halt. Und der steht sozusagen für dieses Konservative. Und der hat auch tatsächlich öfter auch Megan und diese ganze Geschichte eher sehr, sehr kritisch gesehen. Und er hat jetzt gesagt so, er glaubt Megan Markle kein Wort. Er glaubt nicht, was sie ausspricht. Und allein dieser Satz hat dafür gesorgt, dass der Mann seinen Job verliert. Ja, der wird dann wahrscheinlich wieder einen anderen bekommen bei einem von diesen konservativen Medien. Aber das zeigt nur, wie weit es geht. Interessant ist halt bei dieser Geschichte auch, je näher man guckt, und jetzt kommt auch ein bisschen Spekulation, weil wir wissen es nicht. Ich kenne diese Leute nicht persönlich so. Aber wenn ich mir das so anschaue, also mein Gefühl, es geht eher tatsächlich so, wie es Piers Morgan auch sagt. Ich traue dieser Frau überhaupt nicht. Ich glaube der kein Wort so. Das heißt nicht, dass ich damit Opfer verunglimpfen möchte. Ich weiß, es werden Leute werden unterdrückt und so weiter. Aber diese Megan, ganz ehrlich, und das ist jetzt echt meine Meinung so und mein Gefühl, aber die strahlt so was femme fatale-artiges aus. Ich meine, sie war vorher schon mal verheiratet. Erste Ehe gekracht, gut, sowas passiert, ja, ist menschlich. Aber sie ist auch verkracht mit ihrer eigenen Familie, mit ihrem eigenen Vater spricht sie kein Wort mehr. Der Vater hat noch nie sein, also ihr Vater hat noch nie sein Enkelkind gesehen. Es ist getrennt, da ist man völlig verworfen aufeinander. Jetzt ist sie eben, hat das Tischtuch zerschnitten mit der Familie, in die sie eingeheiratet hat. Also die ist im Grunde mit so ziemlich allem verkracht. Ja, und stellt sich aber nach außen hin als das arme Opfer da. Ja, und sie, in Amerika kommt dann dieses Narrativ noch mehr, sie kommt aus Hollywood, sie ist eine Schauspielerin, eine schöne Frau und kommt dort dann in dieses böse, konservative englische Königshaus und zerreibt sich daran. Unsere arme Megan, unsere arme Amerikanerin und wird dann auch noch rassistisch irgendwie runtergemacht. Das ist so das Narrativ, was die Leute haben und was bei den einfachen Konsumenten halt ankommt. Wow, die Royals, die diskriminieren unsere Megan. Aber das Ding ist, es scheint viel mehr, dass sie so diesen Opferkult fährt. Es ist auch etwas, was jetzt diese ganze Debatte hier in Identitätspolitik und auch in dieser Vogue-Debatte halt immer mehr bestimmt. Es geht nicht so sehr um Fakten. Es geht darum, die gefühlte Unterdrückung. Dass, wenn sich Megan unterdrückt fühlt, muss das schon reichen. Es geht nicht unbedingt um Fakten, was einer gesagt hat. Und das zeichnet auch diese Debatte die ganze Zeit aus. Und mein Eindruck ist, ganz ehrlich, dass Megan mit diesen Dingen auch spielt. Interessant, dieser Piers Morgan, von dem ich gesprochen habe, dieser Fernsehmann, der hat Megan kennengelernt, bevor sie Royal war. Haben die sich schon kennengelernt. Das ist auch eine super interessante Geschichte. Dieser Morgan, der hat einen festen Pub, wo er immer hingeht. Und das bringt er auch nach außen. Weißt du, er ist so dieser typische Oldschool-Engländer und hat seinen Lieblingspub, seinen Stammpub. Dort geht er immer hin, irgendwo in London. Und das weiß man, wo das ist. Und tatsächlich, Megan ist irgendwann in diesen Pub gegangen und hat ihn angesprochen. Noch bevor sie Royal war, da ist sie aus Amerika nach London ist und die haben dann tatsächlich mehrere, ich will jetzt nicht sagen Dates, ich weiß auch nicht, ob da irgend so eine Rendezvous war mit irgendeiner Erotikgeschichte, das glaube ich eigentlich gar nicht, weil der Morgan ist schon ein bisschen älterer Herr, Megan eine junge Frau, ich glaube es war eher so halt eine Beziehung jenseits von Sexualität, also keine Affäre oder so, aber ich weiß es nicht, weiß ich nicht. Jedenfalls haben die sich dann ein paar Mal getroffen und verabredet und halt irgendwie miteinander zu tun gehabt. Und dann, und das hat der Piers Morgan schon vor ein paar Monaten gesagt, bevor jetzt dieser ganze Skandal war, dann hat irgendwann hat die Megan ihm gesagt, hey, sie hat jetzt hier so eine Einladung bekommen auf irgendeine Veranstaltung mit Royals. Ja? Und da haben sie noch drüber gesprochen und danach, sagt er Morgan, hat er nie mehr wieder von ihr gehört. Also alle Kontakte abgebrochen, wenn du anrufst, geht keiner mehr ran und so. Und so, dass so ein bisschen der Verdacht aufkommt, na wohl gesagt, das ist ein Verdacht, wir wissen das nicht genau, ja. Dass halt die Megan vielleicht tatsächlich so ein Mensch ist, die da ganz bewusst halt versucht hat, in diese höheren Kreise reinzukommen. Kraft ihrer Schönheit, dort halt irgendwie ihren eigenen Weg dort reingeht. Ja. So beschreibt es ein bisschen Morgan. Und eben auch wegen diesem Vorwissen sagt er glaubt dieser Frau kein Wort mehr. Mehr hat er nicht gesagt. Er glaubt ihr einfach nicht. Es geht um die Glaubwürdigkeit. Aber das wird überhaupt nicht mehr diskutiert, weil eben jetzt ist ja schon ausreicht, wenn sie gefühlt sich unterdrückt wurde und sie das einfach nur so fühlt, dann reicht es ja schon. Ja. Und das jetzt gibt es dort so dermaßen große Angriffe, sowohl eben auf die konservative britische Medienlandschaft, als auch aufs Königshaus überhaupt. Und es wird in England schon ernsthaft diskutiert, ob das Königshaus ins Wanken bringt. Ich persönlich glaube es nicht, weil solche Skandale hat das Königshaus schon so oft gehabt. Ich meine, bei Diana war es damals nicht anders und da hat auch tatsächlich ja die englische Presse auch eine Rolle gespielt. Aber krass ist halt, wie sehr das sozusagen instrumentalisiert wird, jetzt diese neuen Vogue-Werte, die dort auf diese Familie rauf projiziert werden. Und letztens eben auf das ganze konservative, alte UK. Und wie man versucht halt, das niederzureißen, das unmoralisch darzustellen. Ne? Und geheißen hat es, große Enthüllungen kommen dort. Bei diesem Interview mit Oprah Winfrey. Und jetzt ist es so, ich meine, man könnte, wenn man über das englische Königshaus spricht, da gibt es ja tatsächlich einige absolut brisante Themen, einige wirklich heiße Themen, wo man sich Enthüllungen irgendwie wünschen könnte. Und die Zusammenhänge dort sind beispielsweise die Verbindung von Prince Andrew, das ist absolut Top Royal House, Prince Andrew mit dem berüchtigten Jeffrey Epstein, ihr erinnert euch, diesen Amerikaner, der dort seine Jungen möglicherweise auch, das ist alles auch nicht geklärt, wie weit diese Kreise gehen, aber wo es halt darum geht, dass minderjährige Mädchen an solche Top-Promis halt geleitet werden und da gibt es diese berühmte Insel. Ihr kennt die Story von Jeffrey Epstein, ich will es jetzt gar nicht hier ausbreiten, haben wir an anderer Stelle, glaube ich, auch schon gemacht. Aber da wird zum Beispiel nicht nachgefragt. Das wäre zum Beispiel, wo Enthüllungen kommen könnten. Was hat es damit auf sich, diese Verbindung von Andrew zu Epstein? Das ist kein Thema, da gibt es keine Enthüllungen. Noch krasser ist der Fall Jimmy Savile. Auch das, was wir noch nicht oft genug erzählt haben, ja, aber werde ich auch heute nicht im Detail eingehen. Aber Jimmy Savile, das ist der Typ, der jahrzehntelang bei der BBC eine wichtige Rolle gehabt hat. Er hat eine eigene Sendung gehabt, seit den 60er Jahren. Der Typ ist vor ein paar Jahren gestorben und vor ein paar Jahren, nachdem der gestorben ist, postmortem sind da Dinge rausgekommen über diesen Typen, das ist einfach unfassbar. Man kann echt nur den Kopf schütteln. Wir reden hier von Kindesmissbrauch, von schwersten Verbrechen, von Mord, wir reden von Nekrophilie. Der Fall Jimmy Savile ist riesig und da könnte man ganz, ganz viele Dinge erzählen. Es ist unglaublich, in welches Ausmaß der hat. Die Fälle, die Zahlen, die dort genannt werden, das ist nicht irgendwie, weißt du, rein spekulative Spinnerei. Sondern das sind auch Dinge, die tatsächlich in den englischen Medien alle offen waren, in den großen Zeitungen standen. Die Medien haben das nicht verschwiegen, das kann man denen nicht vorwerfen. So. Da sind Fallzahlen von 1500 Fällen und so weiter und das ist wahrscheinlich noch viel, viel mehr. Also unglaublich, wirklich einer der krassesten, bösartigsten Menschen, von dem man je gehört hat, ja? Dieser Jimmy Savile. Und Jimmy Savile hatte enge Connections auch zum Königshaus. Enge Connections hin zu Prinz Charles, gibt es zahlreiche Bilder, Veranstaltungen, wo die zusammen waren. Gerade in diesem Charity-Bereich, nach außen hin war Jimmy Savile jahrzehntelang so ein Charity-Man, also Wohlfahrtsveranstaltungen, dann zynischerweise ging das dann rein für Sterbehilfe für Kinder und so ein Scheiß. Also wirklich absolut finster so. Und ich meine, dort zwischen Savile und dem Königshaus gibt es auch so enge Verstrickungen. Da könnte man zum Beispiel hinschauen. Das wäre doch mal interessant, wenn du wirklich das Königshaus kritisierst, dann guck doch mal dort, recherchiere diskutier doch mal dort, bring doch das mal zur Sprache. Da wäre vielleicht auch mal interessant, wenn ob eine Meghan oder möglicherweise ein Harry vielleicht mal ein paar Interner droppen. Aber das ist überhaupt kein Thema. Das ist kein Thema bei Oprah Winfrey. Nein, das Thema ist Rassismus, das Thema ist die unterdrückte Frau und all diese typischen Vogue-Themen. Wo ich mir aber letztens frage, welche Substanz steckt denn da dahinter? Und das ist eben auch die Frage an die, die sich jetzt so als Vogue bezeichnen. Vielleicht eine kurze Erklärung, weil ich weiß das auch erst seit ein paar Wochen. Diese Begriffe sind jetzt in aller Munde. Vogue, Englisch, es kommt aus dem Wort awake, you're awoke, aufgewacht, erwacht. Das ist, was Vogue Culture sich selbst sozusagen nennt. Wir sind die Checker. Wir sind die, die aufgewacht sind, die ein bisschen hinter die Kulissen blicken. Aber ganz ehrlich, wie kannst du dich Vogue nennen, wenn du dann diese Dinge, über die ich hier spreche, Jimmy Savile, Prince Andrew, und das sind nur zwei Namen, also man könnte dann wahrscheinlich noch viel, viel mehr herausfinden. Das thematisiert ihr gar nicht. Was für eine Art von Vogue seid ihr denn da? Und diese ganze Geschichte dort in England geht noch weiter. Es ist nicht nur, weil ich nenne das ja hier Kulturkampf in England, es ist nicht nur diese Geschichte mit den Royals. Ein weiteres Beispiel will ich euch auch jetzt geben. Es ist relativ aktuell. Es war letztes Wochenende, gab es in London eine Mahnwache, wo gedacht wurde an, wie hieß sie, Sarah Everard. Das ist eine Frau, die auf dem Heimweg überfallen wurde, vergewaltigt wurde, ermordet wurde. Gewalt gegen Frauen. Hey, Riesenthema. Und ich bin schon immer dafür, weißt du, Frauen zu schützen. So. Ich habe mir in meinem Leben schon öfter auch Frauen beigestanden. So. Also das ist wirklich, ich bin da voll bei euch. Ja. Es geht mir nicht im Geringsten darum, jetzt irgendwie in eine frauenfeindliche Richtung zu gehen. Ganz im Gegenteil. Ja. Aber da gab es eine Mahnwache wegen diesem Fall Everard. Und diese Mahnwache wurde organisiert, ja, eben auch von diesen Vogue-People. Wirklich Hardcore-emanzipierte Frauenszene, Vogue-Szene, Identität, geschlechtlich und so weiter. So, also aus diesen Kreisen, die haben eine Mahnwache organisiert. Im Sinne von, hey, gegen Frauengewalt, gegen Männer. Ja. Und tatsächlich ist es so weit gekommen, ohne Witz. Man kann jedes Mal nur staunen, wie weit Leute aus dieser Richtung gehen. Eine von den englischen Grünen, kann man nicht unbedingt vergleichen mit den deutschen Grünen, aber ist ja auch egal. Eine von den englischen Grünen, die dort auch auf dieser Demo war, eine Politikerin sozusagen, die hat allen Ernstes gefordert, weil es so viel Gewalt gibt gegen Frauen, fordert sie ein generelles Ausgangsverbot für Männer. Abends, als Mann, darfst du nicht mehr auf die Straße. Das ist, was sie fordert, wo ich mir echt denke, wow, wie weit ist man da bereit, in seinen Verrücktheiten zu gehen? Und das Ding ist, im Grunde genommen könnten wir das auch einfach ignorieren, dieses Thema, weil wir reden hier wirklich nur von relativ wenigen Leuten, die solche krassen Forderungen aufstellen. Aber wir können es leider nicht ignorieren, weil diese wenigen Leute wiederum einen riesengroßen Einfluss haben auf die öffentliche Debatte und auf Medien. Und mittlerweile gibt es, die Medien sind zerstritten. Selbst dieser Medienverband in England, da gibt es auch sowas, der ist zerbrochen in zwei Teile, weil die einen eben diese ganzen Vogue-Ideale ständig vorantragen in die Debatte. Deswegen kann es uns nicht egal sein. Wir könnten es eigentlich drüber lächeln. Es sind wirklich nur so wenig Leute und die allermeisten Menschen im Volk in England auch so, können nur den Kopf schütteln. Was für eine verrückte Vorstellung. So. Ausgangsverbot für Männer, really? Aber das Problem ist, dass diese wenigen einen großen, großen Einfluss nehmen auf die öffentliche Debatte und einfach so den Ton setzen, den Standard setzen und die Themen setzen, über was man redet. Und das ist auch so. Hey, ich bin gegen Frauengewalt, ja. Das ist völlig selbstverständlich so. Aber was wird da thematisiert? Ja, hey, dieser Fall Sarah Everard. Ich meine, es gibt so viele Vergewaltigungen und weibliche Unterdrückungen, auch in England. Das ist ein Fall. Der wird jetzt rausgeholt. Warum gerade der Fall? Weil der Täter, ich glaube, man kann schon von Täter sprechen, also er ist festgenommen, alle Indizien sprechen gegen ihn, ist noch kein Urteil gefallen, aber der vermeintliche Täter war ein Polizist, aber halt mit irgendwie psychischen Störungen, der es auch ein paar Wochen vorher hatte, sich irgendwo entblößt und auch solche Sachen. Ja. Und natürlich muss man da fragen, hey, wieso darf so ein Typ, wenn der so auffällig ist, hätte man da nicht was machen müssen? Natürlich. Aber jetzt wird es halt so mit dem Thema verknüpft, wie wir es auch in Amerika gesehen haben, rund um diese BLM-Geschichte. Ey, die Polizei ist das Böse, die Polizei ist das Gefährliche. Und deswegen ist dieser Fall auf einmal so groß. Und da möchte ich auch fragen, hey, wenn ihr so awoke seid und wenn ihr so daran interessiert seid, Unterdrückung und sexuelle Gewalt, dieses Thema in unserer Gesellschaft überhaupt mal zu thematisieren und dann auch zu schauen, wie können wir die Dinge verbessern. Da muss man das Thema natürlich auch beim Namen nennen. Und das kommt wieder von dieser Richtung überhaupt nicht. Ich möchte nur ein Beispiel reinschmeißen. Auch das haben viele von euch noch gar nicht gehört. Und man sollte da vielleicht auch noch an anderer Stelle mal mehr drüber sprechen, aber recherchiert's mal. Der Fall Rotherham. Ganz kurz zusammengefasst, Rotherham, so eine Provinzstadt in England, eine Arbeiterstadt, Industriestadt, nicht besonders groß, aber auch keine Kleinstadt. Und in diesem Rotherham, das ist auch vor ein paar Jahren rausgekommen, die Geschichte, auch da, es ging durch alle Medien in England auf jeden Fall. Es ist nicht so, dass das die Leute nicht wissen sollten. Also eigentlich stand das alles in den Zeitungen. Was ich euch erzähle, ist jetzt nicht aus irgendwelchen dubiosen Infos, sondern das ist ein Public Domain. Dort gab es in Rotherham eine Bande von englischen Pakistanis, also Migranten aus Pakistan. Und diese Geschichte geht über mehrere Generationen. Es geht von Anfang der 80er bis, als das rausgekommen ist, war vor 5, 6 Jahren oder sowas. Ja. Also über 30, wenn ich jetzt die Mathe so grob in meinem Kopf habe, über so viele Jahre, Jahrzehnte ging das. Und es gab eben diese Bande von pakistanischen Migranten, die systematisch junge Mädchen in Rotherham missbraucht haben. Über 30 Jahre hinweg. Und zwar die Mädchen, die aus den einfachen Familien kommen. In Amerika würde man das Poor White Trash nennen. In England spricht man eher von der Arbeiterklasse. Und es ist tatsächlich so. In England sind diese Klassenunterschiede, das ist dort noch viel ausgeprägter als bei uns, auch durch die Geschichte. Und ich habe an anderer Stelle auch schon über die englische Aristokratie öfter gesprochen. Dieses Klassenbewusstsein ist dort ganz stark. Und Mädchen aus den unteren Klassen, die waren über Jahrzehnte hinweg Freiwild für diese kriminelle Gruppe. Es hat, auch dort reden wir von über 1000 Fällen. Von über 1000 Fällen. Und wahrscheinlich noch mehr. Und so viele von diesen Fällen sind, die Polizei hat einfach nichts gemacht, über Jahrzehnte hinweg. Die Fälle sind polizeibekannt. Die Leute sind zur Polizei gegangen, haben Anzeige erstattet. Die sind zu den Jugendämtern gegangen. In Rotherham, die Behörden wussten von diesen Dingen. Die Jugendämter wussten davon, die Polizei weiß davon. Und jahrzehntelang passiert nichts. Man muss sich das mal vorstellen. Und das waren wirklich, ich weiß jetzt nicht, ob von den Mädchen auch welche umgekommen sind, aber es waren wirklich brutalste Fälle, die da geschildert wurden. Dass welche von den Mädchen, wir reden ja von 12, 13, 14-jährigen Teenagern, dass die mit Benzin übergossen wurden und mit Streichholz und drohen. Hey, wenn du jetzt nicht spurst und sozusagen das mitmachst, was wir von dir wollen, dann bist du angezündet. Ich weiß nicht, ob es auch zu solchen Fällen gekommen ist, aber ey, wir reden von massivster Kriminalität. Über tausende von Fällen über Jahrzehnte hinweg, ohne dass jemals irgendwas dort passiert ist. Ja? Erst jetzt vor ein paar Jahren ist es rausgekommen. Und da frage ich mich, weißt du, das ist wenn du wirklich dich wenn du Frauen schützen willst und Mädchen schützen willst, wie kann es sein, dass du dann über diese Strukturen nicht sprichst? Dass du diese Strukturen nicht ankreidest? Aber da ist wieder so, macht man nicht, weil man Sorge hat, das ist aber dummerweise jetzt Migranten. Damit verstoße ich dann gegen so ein anderes Vogue-Dogma, wo er Migration eher als was Positives gesehen wird, also wird das einfach ausgeklammert. Aber ich meine, das sind die wahren Probleme. Und tatsächlich ist es dort schon so weit gekommen, man hat das dann auch aufgearbeitet, warum haben eigentlich Polizei, Justiz, Stadtbehörden, Jugendamt, warum haben die das einfach geschehen lassen? Über Jahre, über Jahrzehnte, wenn man das weiß, warum ist da nichts passiert? So? Eigentlich unvorstellbar so. Man ist dann in dieser unabhängigen Untersuchung, die man dann später gemacht hat, wo man das versucht so zu begreifen, ist das Hauptergebnis gekommen, diese Dinge sind halt nicht rausgekommen, weil die Behörden und Polizisten, weil die alle Angst hatten, wenn wir da jetzt richtig ermitteln und richtig vorgehen, dann stehen wir plötzlich in der Ecke, wir würden hier gegen die pakistanische Community irgendwie Stress machen, wir würden vielleicht Racial Profiling machen, wir würden uns selber dem Vorwurf aussetzen, irgendwie möglicherweise rassistische Behörden zu sein. Also allein schon aus der Angst davor, in diese Vorwürfe zu kommen, deckelt man das einfach. Und das passiert 30 Jahre lang. Und da werden Tausende von Mädchen über mehrere Generationen. Deine Mutter wurde schon vergewaltigt und du wirst das Kind auch wieder. Ich meine, das ist einfach so eine unfassbare Sauerei. Das ist unglaublich, der Fall Rotherham. Googelt das nach, wenn ihr mir nicht glaubt. Das ist eine Wahnsinnsgeschichte. So. Aber das wird hier nicht thematisiert. Aber dann frage ich mich, wie woke bist du, weißt du, wenn du die Dinge nicht thematisierst. Aber hey, du pickst dir den Fall raus. Hier, da war es Gewalt von Polizei gegen Frau. Das ist, was man dann so in dieses Woke-Narrativ einführt. Wenn die Frau, diese Frau Everett, wenn die jetzt auch noch farbig gewesen wäre, wäre es noch perfekter. Das ist also, was ich hinaus will, ist, man inszeniert in dieser ganzen Woke-Debatte dieses Opferhafte, schiebt es hoch, übertreibt es an mancher Stelle, während man wirkliche Opfer dann zum Teil einfach, das nimmt man nicht ernst, ignoriert man einfach. Ja. Das will man nicht sehen. Da hat man seine Scheuklappen so. Das schaut man sich einfach nicht an. Und jetzt eins noch so zum Schluss, weil eben es gab diese Mahnwache eben für diese Miss Everett. Und die Mahnwache, die wurde vorher von der Polizei in London verboten. Wegen den Covid-Bestimmungen. Keine Demonstration. Tut mir leid, geht nicht. Ja. Und es haben aber dann eben trotzdem ein paar hundert Leute haben dort teilgenommen, überwiegend Frauen, aber auch ein paar andere aus dieser Vogue-Polit-Szene. Und naja, aber es war verboten. Und irgendwann kommt halt die Polizei, wie das so ist, und versucht halt diese Demo aufzulösen. Sagt, hey Leute, ihr müsst jetzt gehen, Platzverweise und so weiter. Und dann gibt es dann Bilder davon, wo halt dann, ja, wie das halt so ist bei diesen Demos. Weißt du, da sind dann Demonstranten, die dann da die Polizei anschreien. Ich will jetzt, das ist nicht nur, naja, das sage ich jetzt gar nicht. Leute, die halt die Polizei anschreien, die da Stress machen, nein, ich gehe nicht weg, ich setze keine Maske auf, ich habe ein Recht zu Demos, all diese Dinge, das ist ganz normal. Ist, ja. Und dann, wie es immer bei solchen Demos dann ist, dann kann es auch zu leichten Handgemengen kommen. Weißt du, dann wird geschrien, dann wird gedrängt, dann wird geschubst. Und wenn du einen Polizisten schubst, ja, dann begibst du dich schon in eine gewisse Gefahr. Das ist nun mal so. Ich will es auch gar nicht werten, ob dieser Polizeieinsatz richtig ist oder falsch. Und das ist ein anderes Thema. Was ich euch sagen will, ist, es kam dann eben so zu diesen Handgemengen und das sind dann auch in ein paar Fällen, ich habe mir die Videos angeschaut, fällt dann auch mal ein Mensch zu Boden, so eine Frau zu Boden und Polizei ist drüber und versucht irgendwie Handschellen zu machen oder wie auch immer. Ja. Ich habe schon viel schlimmere Videos gesehen von Polizeigewalt, aber das wird dann skandalisiert eben von dieser Vogue-Seite in England. Ey, wie kann das nur sein? Hier auch wieder, da ist eine Frau, die demonstriert für Frauenrechte und die wird dann von einem männlichen Polizisten niedergerungen und so. Und dann denke ich mir, ja, aber das spielt ja keine Rolle, ob Frau oder Mann. Also ich meine auch bei den Polizisten, ich weiß nicht, die Hälfte der Polizisten sind auch Frauen bei uns. Also wenn du auf so eine Demo gehst und dann mit der Polizei irgendwie aneinander gerätst, ist es auch völlig egal, ob das ein männlicher Polizist oder ein weiblicher Polizist ist. Es ist Polizei. Aber das ist bei diesen Vogue-Leuten, da wird gerade diese Trennung erst so richtig vollzogen. Da wird es so, dieses auf das Trennende, das ist, was im Mittelpunkt steht. Wir haben da schon drüber gesprochen bei dieser ganzen Rassendebatte. Für mich spielt das keine Rolle. Also Menschen sind verschieden so. Der eine ist ein bisschen dunkler, der andere ein bisschen heller. Interessiert mich höchstens so aus Hintergrund, ethnisch, hey, wow und so. Weißt du, wo kommst du her? Interessant. Aber wenn jemand hier geboren ist, mir ist es total gleich. Ja? Aber in diesen Debatten wird immer eben dieses Trennen hervorgehoben. Und dann, was für ein Skandal, wie kann das nur sein? Also, dass da männliche Polizisten diese Frauenaktivistinnen niederringen. Ne? Und wie gesagt, hey, Polizeigewalt, da gibt es ganz, ganz andere Beispiele. Also ich meine, dass es da zu Handgreiflichkeiten kommt, das ist letztens trivial. Aber auch das wurde so aufgebaut. Und eben in diesen Vogue-Medien Riesenangriffe. Und es führt dazu, dass dann selbst englische Politiker sich genötigt fühlen, Entschuldigung zu geben. Ach, diese schrecklichen Bilder, wie furchtbar ist denn das? Und witzigerweise ist die Chefin der Polizei, ist es in London, ist eine Frau. Ich weiß nicht, ob die jetzt überhaupt noch im Amt ist oder ob die ihren Hut ziehen musste. Aber da kam totaler Druck auch auf die. Da ein Riesenskandal. Wie kann das nur sein, dass die Polizei so brutal gegen diese Leute vorgeht? Und da möchte ich nur mal so gegenüberstellen, wie es bei diesen ganzen Corona-Demos läuft. Und ich möchte jetzt bewusst nicht auf die Corona-Demos in Deutschland gehen, sondern nimm mal das Beispiel die Niederlande. Weil dort am selben Wochenende, am selben Tag, wo in London eben diese Aktivistinnen, wahrscheinlich beides muss man sagen, als es dort zu diesen Handgreiflichkeiten kam, am selben Tag war in Den Haag, Hauptstadt der Niederlande, war eine Corona-Demo. Und wenn du dir dort die Bilder anschaust, weißt du, ich meine, dort ist auch massive Polizeigewalt gegen einzelne Leute, die wirklich friedlich am Boden sitzen und plötzlich kommen die Knüppel. Und ich habe in Niederlande schon öfter gesehen, auch schon in den letzten Wochen mit Wasserwerfern und so. Da wird wirklich krass vorgegangen. Und das sind auch nur ein paar hundert Leute eigentlich, die da sind. Ne? Könnte man ganz anders machen. Eigentlich schockierend, wenn du denkst, Niederlande eher liberales Land, wie die da vorgehen. Und das möchte ich einfach mal vergleichen. Und das kann man auch, weil Niederlande, England sind durchaus ähnlich. Ähnliche Geschichte, ähnliche sehr liberale, weltoffene Grundhaltung eigentlich. Und wie man da umgeht. Beim einen ist es ein Protest von Frauenaktivistinnen, beim anderen ist es ein Protest von Leuten, die mit den Corona-Maßnahmen nicht einverstanden sind. Und wieder mit zweierlei Maß gewertet wird. Das eine ist, wie brutale Polizeigewalt. Und bei den anderen, da sagt man, ja, das sind aber alles ja Spinner. Und da muss man draufhauen. Und das allein zeigt auch wieder in dieser ganzen Vogue-Debatte, dieses Teilen in Gut und Böse. Das sind die guten Demonstranten. Ja, das ist ein Skandal, wenn der Staat was dagegen macht. Weil die demonstrieren jetzt hier für Frauenrechte. Oder demonstrieren, wie es im Sommer war, im Kontext von Black Lives Matters. Das ist eine gute Demo. Gegen Corona, das ist eine schlechte Demo. Versteht ihr? Das enthüllt genau das Recht. Weil das Recht sagt, Recht ist unabhängig davon, welche Motive du hast. Das geht nicht um dieses Moralische, ja, das sind die guten Demonstranten, das sind die bösen. Recht heißt Recht und das gilt für alle. Und entweder ist es so, dass das Recht jetzt sagt, ausgrund dieser Corona-Geschichte, und auch das will ich gar nicht bewerten, aber wenn der Staat dort sagt, hey, Demonstrationen sind verboten, weil wir keine Versammlungen zulassen wegen Covid, dann gilt das für alle. Versteht ihr? Dann darf das nicht sein. Wenn du jetzt dort Richter bist oder in irgendeiner Art zuständig bist, wird sowas erlaubt oder nicht, da darfst du dich nicht leiten lassen von irgendwie, was deine eigene Meinung ist oder was du moralisch richtig findest. Es geht um Recht. Wie ist es rechtens? Ja? Und das wird halt dort eben auseinandergenommen, das wird getrennt. Und jetzt schaue ich nochmal kurz auf meinen Zettel, ob ich so die wichtigsten Dinge habe. Ja. Das ist, was jetzt hier in diesem englischen Kulturkampf so richtig deutlich wird. Es ist eine Sache, die auch uns früher oder später betrifft. Mehr und mehr von diesen Kulturkampf-Themen kommen da auch bei uns rein und werden auch bei uns viel größer gemacht. Auch das noch, in Wirklichkeit sind es nur so Randthemen. In Wirklichkeit echt sind es so kleine Themen, weil es eigentlich keinen interessiert. Aber diese kleine Gruppe hat einen unglaublich großen Einfluss eben auch auf die Debatte und setzt den Ton, setzt die Standards, setzt die Themen. Und letzten Endes ist es diese Kalifornisierung. Und vielleicht werde ich da mal in meiner eigenen Sendung das ein bisschen intensiver beleuchten. Aber tatsächlich, das sind Dinge, ich habe das schon oft gesagt, das kommt aus Amerika, genauer gesagt kommt es aus Kalifornien. Wir sehen es an den Begriffen, Vogue, wir sehen es an den Themen, die sie bringen, die im Grunde genommen oft uramerikanische Themen sind, die eigentlich mit unserer europäischen Realität gar nicht so viel zu tun haben. Aber die werden jetzt bei uns auch reingebracht. Es ist diese Kalifornisierung. Und der Fall Meghan Markle ist da einfach wirklich so bildhaft und wo man das so gut verstehen kann. Weil sie, das ist genau das. Sie kommt aus Hollywood. Das ist diese Hollywood-Culture. Und sie geht in diese Royal Family rein. Und die haben halt andere Werte. Und ich bin der Letzte, der jetzt irgendwie die Royals verteidigt. Aber das musst du einfach wissen, weißt du? Ich meine, das musst du auch vielleicht respektieren, wenn du aus Amerika, du heiratest in diese Royal Family rein und ich habe es schon erzählt, also ich glaube, dass sie ganz gezielt, das war ihr, sie wollte das, es ist nicht so, dass ihr Herz sie dahin geführt hat, aber es mag ja auch sein, das weiß ich nicht genau, ist meine Meinung. Die kommt dorthin aus Kalifornien in diese Royal Family und möchte dann ihre Standards, die aus dieser Vogue-Culture sind, denn das kommt eben aus Los Angeles, aus diesem ganzen Hollywood-Denken, das versucht sie dort reinzubringen und regt sich dann auf, oh, was sind denn das für komische Leute? Und ich meine, hey, das ist in so vielen Dingen, ist das falsch, ist das auch respektlos. Und letztens ein einziger großer Ego-Trip. Oh, ich armes Opfer und die anderen sind immer alle schuld. Und weil das aber so schön eben in diesen aktuellen Vogue-Zeitgeist reinpasst, ey, wird diese Meghan und der Harry werden dort so hochstilisiert als Opfer des böse Königshaus, überhaupt dieses ganze alte Europa. Das sind doch alles irgendwie alte Kolonialisten, die auf Amerika hinunterschauen, sind alles Rassisten irgendwie da. Und das ist so eine maßlose Übertreibung, aber die Debatte ist so scharf, dass eben, ja, wie gesagt, so viele englische Medien jetzt da echt einknicken, Leute feuern, Leute Sorge haben, man könnte dort ins Visier kommen von diesen in dieser unsäglichen Diskussion. Ne? Und ja, letztens ist es die Kalifornisierung. Okay, so viel zu diesem Thema Kulturkampf aktuell in England. Vielen Dank fürs Einschalten und bleibt uns gewogen. So long.